Herzlich willkommen zu unserem Podcast Der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz, ich bin der Sprecher. Wir sind bei Folge 315 im Bereich Wie Verlage Bücher machen, Teil 253. Autorin ist Cécile de Jong. Wir sind bei Folge 2 von 4. Das ist eine Lesung aus dem neu erschienenen Roman hier aus meinem Input Verlag. Cécile de Jong, Frauen, die den Ruf vernommen. Ein emanzipatorischer Roman, geschrieben Ende vorletzten Jahrhunderts, 1897, von der Holländerin, die dann relativ bekannt wurde mit diesem Roman, allerdings nur wenig danach geschrieben hat und dann als Journalistin nach Paris ging. Wer den Lebenslauf nachverfolgen will, der kann das in den Folgen tun, die Maren Schönfeld dem Vorwort und Nachwort gewidmet hat. Hören Sie dem Podcast Nummer 286, von ihr das Vorwort vorgelesen und Nachwort. Und in den Folgen 287 und 288 erzählt sie dann, wie die Arbeit am Buch war. Ja, Folge 2 von 4. Wir steigen jetzt in das Kapitel 4 ein. Die 21-jährige Protagonistin Hilda ist in der Familie der Tante angekommen. Der Vater ist verstorben, Mutter schon lange verstorben und sie soll dort in die Gesellschaft eingeführt werden. Kapitel 4. »Kommt, Kinder«, rief Frau van Starren, »es ist die höchste Zeit, dass ihr euch fertig macht. Du, Hilda, könntest dein grün-seidenes anziehen und Corrie und Eugenie ihre rosa Kleider.« Kurze Ergänzung von mir als Sprecher, das sind die beiden Cousinen, die also sich auch um Hilda kümmern sollen. Mehrere Gäste wurden erwartet. In jener eigentümlichen, langsamen Art, die Menschen eigen ist, die viel Zeit haben, hatten die drei Mädchen den ganzen Nachmittag mit dem Ordnen von Süßigkeiten und Blumen verbracht. Hilda nickte zustimmend. Sie gehorchte stets ohne Widerrede, war es ihr doch gleichgültig, ob sie rosa oder grün trug. Aber im Klang der Stimme ihrer Tante zitterte plötzlich etwas, das sie unangenehm berührte. Und als sie, während sie die Treppe hinaufging, versuchte, sich den Grund dieses kaum merklichen Missklangs zu erklären, fiel ihr plötzlich ein, dass vor ein paar Tagen der Junge von Görzen, der reiche deutsche Diplomat, zu ihr gesagt hatte, seiner Ansicht nach stände einer Frau nichts entzückender als ein rosa Seidenkleid. Hilda hatte darüber gelächelt, denn sie trug rosa Seide und das Kompliment war wirklich allzu fad und durchsichtig gewesen. Aber dann, ja gewiss, als sie aufblickte, stand ihre Tante dicht neben ihnen mit einer leichten Falte auf der Stirn. Sie lächelte aber dennoch, von Görzen war heute eingeladen und saß nicht Corrie neben ihm. Sie wusste nun, was noch niemand aus ihrer Umgebung vermutete, dass Frau van Starren von Görzen für Corrie bestimmt habe und dass sie gut daran tun würde, sich im Hintergrund zu halten. Einen Augenblick amüsierte sie diese Entdeckung, dann aber überkam sie wieder jenes Gefühl der Verwunderung und des Ärgers, das sie in ihrer Harmlosigkeit während der letzten Monate so oft empfunden hatte. Machte Roselar Corrie denn nicht schon seit einem halben Jahr den Hof? War es nicht klar und deutlich zu sehen, wie ihre koketten Augen lachten und strahlten, wenn der junge, hübsche Advokat sich ihr widmete? Warum denn von Görzen? Von Görzen war Freiherr und reich, und Roselar besaß nicht viel mehr als seine hohe Stirn und den klugen Gedanken dahinter. Aber was bedeutete das alles? Und warum waren sie denn Roselar in all der Zeit so sehr entgegengekommen? War das auch von Corrie nur ein Spiel gewesen? Hilda hatte Roselar sehr gern. Er hatte sich so augenfällig um Corrie bemüht, dass sein Verkehr mit ihr wohltuend harmlos und vollständig ohne Konsequenzen gewesen war. Er gehörte zu den wenigen Männern, mit denen sie sich gut unterhalten und über ernste Dinge sprechen konnte. Heute war er nicht eingeladen, obgleich es ein intimes Dinner war und er dabei fast niemals fehlte. Armer Junge! Sollte sein Urteil gefällig sein? Warum mussten sich denn immer solche ernsten, tüchtigen Männer wie Roselar in herzlose Puppen wie Corrie verlieben? Warum waren die Männer so naiv, immer wieder zu glauben, dass eine reizende Hülle auch eine schöne Seele enthalten müsse? Matt und langsam begann sie, die Nadel aus ihrem Haar zu ziehen, das sich in schwere Wellen über ihre Schultern breitete. Sie fühlte sich plötzlich furchtbar verstimmt, unlustig zu allem, ließ sich auf die Lehne eines Sessels fallen und blieb dort reglos sitzen. Ach, Hilda, sieh doch bitte einmal, du kannst so gut nähen und Lisette ist eben bei Mama zum Frisieren. Was soll ich denn nur tun? Die ganze Spitze ist losgegangen, ich weiß nicht, was ich machen soll. Eugenie, also ihre Cousine, stand in der Tür und streckte Hilda das zertrennte Kleid entgegen. Wie mager sie war und so alt schon für ihre 28 Jahre. Die unfrisierten Stirnhaare fielen ihr wirr über die Augen, die Halsadern unter dem zur Seite geneigten Kopf kamen deutlich zum Vorschein und an den mageren Armen traten die spitzen Ellbogen hervor. Hilda versuchte, das Kleid möglichst rasch wieder in Ordnung zu bringen. Eugenie saß auf dem großen Bücherkoffer in der Ecke am Ofen. Hin und wieder fuhr ein leichter Schauer über ihre nackten Schultern. »Du, Hilda, die Bücher hättest du nicht mitzubringen brauchen. Ich glaube, du hast den Koffer noch gar nicht aufgehabt«, sagte sie, mit dem Absatz eines eleganten Lackschuhs gegen die Kiste schlagend. »Nein«, antwortete Hilda, mit einem seltsamen Verlangen in den Augen und starr in die Lampe blickend, »nein, ich habe noch keine Zeit dazu gehabt. Aber oft würde ich sehr gerne mal wieder etwas arbeiten und lesen.« »So wie ich jetzt lebe, ist es mir nicht möglich, zu mir selbst zu kommen. Ich kann mich nicht zurechtfinden zwischen all den Eindrücken, die immerfort auf mich einstürmen.« »Ach, das verstehe ich aber nicht.« »Nein, wirklich, es ist mein Ernst. Das Gefühl habe ich jetzt sehr oft. Anfangs natürlich nicht, da war mir alles neu und amüsant, aber jetzt erscheint mir alles so leer, auch diese Abwechslung, die im Grunde doch furchtbar eintönig ist.« »Ich begreife nicht, wie du so sprechen kannst. Du bist doch eigentlich jetzt erst bekannt mit den Menschen und den Verhältnissen und du hast jetzt auch mehr Erfolge.« Verlegen hielt Eugenie inne. Sie wusste nicht recht, ob Hilda diese Anspielung auf ihr nichts weniger als glänzendes Debüt übel nehmen würde. Aber Hilda nähte ruhig weiter und zuvor Eugenie fort. »Erst vorgestern hast du den ganzen Abend getanzt und du hattest die schönsten Blumen von uns dreien. Nein, ich verstehe dich gar nicht. Anfangs machte dir alles Spaß. Damals hatte ich eigentlich Mitleid mit dir und nun, da du gefeiert wirst, oder gewinnen da deine alten Theorien über das sich nützlich machen wieder die Oberhand? Sag mal, Eugenie, glaubst du denn wirklich, dass solcher Erfolg zufrieden und glücklich machen kann?« Eugenie lachte ihr mattes Lächeln der Enttäuschung. »Wie schwer du immer alles nimmst. Wer spricht denn vom Glück? Aber wir gehen doch nun einmal aus, um uns zu amüsieren, nicht wahr? Ohne Erfolge amüsieren wir uns nicht. Also ist der Erfolg unser höchstes Streben und wenn wir ihn erreicht haben, können wir zufrieden sein. Das ist doch logisch, scheint mir.« »Ja«, sagte Hilda leise, »wir gehen aus, um uns zu amüsieren. Aber soll das denn wirklich der Zweck unseres Lebens sein?« Und dann, dem unwiderstehlichen Drang folgend, sich endlich wieder einmal auszusprechen. »Nun sei doch mal ganz ehrlich, Eugenie, von deinem 18. bis zu deinem 28. Jahr bist du ausgegangen. Hast du denn wirklich immer Freude daran gefunden?« Eugenie war aber nicht in der Stimmung, um Konfidenzen zu machen. »Natürlich«, sagte sie unruhig, an den Spitzen ihres Rockens zupfend, »was hast du denn eigentlich heute Abend? Hat Frau Kranz dir eine Predigt über die weltliche Oberflächlichkeit gehalten? Oder fühlst du dich plötzlich wieder berufen, Nonne oder Diakonisse oder etwas Ähnliches zu werden, um mich auch dazu zu bekehren?« Wenn Eugenie in diesen kalten, spöttischen Ton verfiel, war es Hilda, als richte sich zwischen ihnen eine Eiswand auf. »So, das wäre fertig«, sagte sie. »Es ist schon sehr spät geworden. Cori ist, glaube ich, schon hinterhergegangen.« Eilig legten nun die beiden jungen Mädchen die letzte Hand an ihre Toilette. Als Hilda dann vor den Spiegel trat, um ein paar frische Rosen anzustecken, und sah, wie die zarten Knospen sich reizend abhoben von ihrem weißen Hals und wie gut ihr das grüne Kleid stand, freute sie sich über ihre eigene Erscheinung. Die Verstimmung verschwand ganz unbemerkt wieder in die geheimnisvollen Tiefen, aus denen sie emporgestiegen war. Singend eilte sie die Treppe hinunter. Als der erste Gast gemeldet wurde, stand sie zwischen ihren beiden Cousinen und lächelte unwillkürlich ihrer eigenen Erscheinung zu, als sie deren Bild zufällig in einem der vielen Spiegel begegnete. Es war ein reizendes Dinner, die Wintersaison neigte sich dem Ende zu, und da man sich in den kleinen abgeschlossenen Kreisen der großen Welt nach solcher Winterkampagne verhältnismäßig gut kannte, herrschte ein zwangloser, fast intimer Ton. Cori flirtete mit ihrem Diplomaten und sah mit ihren roten Wangen reizend aus. Auch Hilda war lustig, beinahe ausgelassen. Die Auswirkung ihrer Verstimmung machte sich geltend. Das oberflächliche Leben der großen Welt wirkte schädlich auf ihr gesundes Nervensystem. Bald begann auch sie, unter jenen wechselnden Stimmungen der Anregung und der Niedergeschlagenheit zu leiden, denen fast alle Frauen aus ihrer Umgebung mit der Zeit zum Opfer fallen. »Herr van Geften, wollen Sie denn morgen früh mit ausreiten?« rief Eugenie Hildas Nachbarn zu, einem großen Mann mit blondem Backenbart und einem schönen, aber unbedeutenden Gesicht. Er hatte sich gerade mit Eugenies bester Freundin Valerie Vermetzen verlobt. »Es tut mir sehr leid, gnädige Frau«, gab er zurück, »aber morgen muss ich nach Hoek van Holland, um Kranz abzuholen, der von England zurückkommt.« Er war früher einer meiner besten Freunde und wir haben uns seit Jahren nicht mehr gesehen. Jedes Mal, wenn er auf Urlaub kam, war ich auf Reisen. Jetzt habe ich zufällig von seiner Mutter gehört, dass sie ihn morgen zurückerwartet, und da möchte ich ihm gerne entgegenfahren. »Ah, ist das ein Sohn von der alten Frau Kranz von Rosenhagen?«, fragte Hilda. »Jawohl, ein famoser Kerl. Er ist jetzt Gesandtschaftssekretär in London.« »Die alte Dame wird gewiss im siebten Himmel sein, dass ihr lieber Bernhard nach Hause kommt«, sagte Eugenie mit einem sarkastischen Lächeln. »Wie geht es denn eigentlich deinem Bruder? Und wann kommt er aus dem Süden zurück?«, fragte Valerie. »Eduard, Anfang Mai. Der Arzt erlaubt es ihm nicht früher«, sagte Eugenie gleichgültig. Dann aber, plötzlich lebhaft werdend, fügte sie mit einem scheuen Blick auf eine zarte blonde Frau, die sich ruhig mit ihrem Vater unterhielt, mit gedämpfter Stimme hinzu. »Sag mal, Valerie, gehst du nächste Woche auch zu Gladys van Präge?« Fräulein Vermetzen nickte lächelnd und warf einen flüchtigen Blick auf das feine Profil am anderen Ende des Tisches. »Ach ja, warum nicht? Das letzte Mal sind wir auch da gewesen. Ich fand nichts dabei, und jetzt geht ja auch jeder wieder hin. Und ihr?« »Ja, wir gehen auch.« »Finden Sie sie nicht entzückend?« fragte Hilda, indem sie sich an Van Geften vorbei zur Valerie hinüberneigte. »Mir ist sie außerordentlich sympathisch.« »Gewiss«, sagte Van Geften gutmütig, da seine schöne Braut nur mit einem leichten, gleichgültigen Achselzucken antwortete. »Eine sehr nette Frau und nichts weniger als hässlich. Das muss ich sagen, gute Weine haben sie, ausgezeichnete Weine.« Dann fuhr er mit leiser, vertraulicher Stimme fort. »Und es sind wirklich sehr nette Leute. Aber sie ist Amerikanerin. Und ein wenig eigentümlich, natürlich von gar keiner Herkunft. Man hat sie anfangs ziemlich kühl empfangen, und dann haben sie ein paar unmögliche Schnitzer gemacht mit ihren Einladungen, so dass eine ganze Menge Menschen sie eine Zeit lang geschnitten haben. Aber das ist nun schon ganz vergessen. Sie sind jetzt vollständig lanciert, und alle Welt verkehrt mit ihnen. Kennen Sie sie?« »Nur flüchtig. Ich habe sie ein paar Mal bei ihren Empfängen gesehen. Sie ist ja beinahe den ganzen Winter leidend gewesen und kaum ausgegangen.« »Ich bin der Ansicht«, sagte Valerie, »dass das mit ihrer Gesundheit nur ein Vorwand war, denn ich habe sie jeden Morgen hier mit ihrem ältesten Kind vorbeikommen sehen. Von mehreren Seiten habe ich gehört, dass sie sich nichts aus Gesellschaft macht. Sie soll sehr spießbürgerlich sein und des Abends am liebsten zu Hause sitzen.« »Nun, da hat sie es ja gut getroffen mit ihrem Mann«, lachte Van Geften. »Ich glaube, dass der es nicht fertig bringt, auch nur einen einzigen Abend zu Hause zu bleiben. Ein echter Bummler. Es wird behauptet, dass er ein kolossaler Verschwender ist.« »Möglich, aber ich habe ihn doch sehr gern«, sagte Valerie flüsternd. »Er kann sehr geistreich sein, mit ihm amüsiert man sich immer ausgezeichnet.« »Ach, das finde ich gar nicht«, protestierte Hilda. »Jedenfalls«, fuhr Valerie fort, »laden Sie noch allerhand Menschen ein, die ich sonst nie sehe. Man trifft nirgend solch gemischte Gesellschaft wie dort.« »Das kann nicht schaden, und hin und wieder habe ich es sogar ganz gerne. Man kann die Menschen, die einem nicht passen, vollkommen ignorieren«, meinte Van Geften voller Selbstgefälligkeit über seine liberale Auffassung. Ja, das kann ganz nett sein, sagte Hilda nachdenklich, während sie ihre Blicke über den langen Tisch schweifen ließ, an dem all die bekannten Gesichter sie plötzlich mit entsetzlicher Langeweile erfüllten. Ein paar Augenblicke schaute sie die junge amerikanische Frau prüfend an. Ein reizend vornehmer Charme lag über diesem feinen, fast allzu feinen Kopf, der sich über dem hohen Kragen des Samtkleides wiegte. Dann blickte sie hinüber zu Van Präge. Oft schon hatte sie ihn beobachtet, mit seinem fahlen Ton, den dunklen eingefallenen Augen, dem spärlichen, tief in die Stirn gelegten Haar und dem dünnen Schnurrbart, der die sinnlichen Lippen leicht beschattete. Heute aber erschien er ihr noch antipathischer als jemals, und doch gab es Frauen, die ihn schön fanden. Er war in eifrigem Gespräch mit Ottilie van Hermeeren, der schönsten Frau aus dem Haag, von der man sich in der letzten Zeit eigentümliche Dinge zuflüsterte. Es schien sehr amüsant zu sein, was er ihr eben erzählte, denn beide lachten nervös, sahen einander dann wieder an und lachten wieder, bis Frau van Hermeeren sich in ihrem Stuhl zurückwarf und Van Präge sich über sie neigte und beide dann plötzlich ganz still wurden, als sie merkten, dass man sie beobachtete. Das Dinner verlief rasch und angeregt. Corrie und ihr junger Freiherr plauderten vertraulich miteinander und sie schlug den tiefen Kinderblick zu ihm auf, der Roselin unzählige Male gerührt hatte. Eugenie lachte und kokettierte zwischen zwei Uniformen. Ihr zarter Körper war ein nervöses Zucken. Hilda zwang sich zu einer fröhlichen Stimmung und versuchte sich zu amüsieren, aber es wollte heute Abend nicht recht glücken. Nach dem Essen, als die Damen allein im Salon zurückblieben und vertrauliche Gruppen bildeten, ging Hilda auf Gladys van Präge zu, ein banales Salonwort auf den Lippen, in ihren Zügen aber einen wärmeren Ausdruck. »Oh, ich freue mich, nächste Woche von Ihrer Einladung Gebrauch machen zu können.« »Ja, wir freuen uns unendlich, dass Sie kommen werden.« Dann schwiegen beide, plötzlich nicht mehr wissend, wie sie fortfahren sollten. Hilda, die sich zu der jungen Frau hingezogen fühlte, empfand diese Mauer von Konvenienz und Förmlichkeit wie etwas Störendes und fuhr fort, ein wenig zögernd allerdings, weil sie plötzlich fürchtete, Gladys könne ihre Worte vielleicht auffassen wie eines jener gedankenlosen ausgesprochenen Komplimente, die man jungen Müttern zu machen pflegt. »Vor einigen Tagen bin ich Ihrer Tochter begegnet. Welch reizendes Kind ist das? Lassen Sie es jeden Tag ausgehen?« »Gewiss«, antwortete Gladys, und plötzlich kam Leben in ihr blasses Gesicht. »Es tut ihr so gut, wenn sie möglichst viel draußen ist. Haben Sie Kinder gerne?« »Oh, ja, sehr. Darf ich vielleicht mal zu Ihnen kommen, um Ihren kleinen Buben zu sehen?« »Oh, das wäre lieb von Ihnen«, sagte Gladys schnell. Sie schauten einander an, lächelten und unterhielten sich dann weiter, beide mit dem freudigen Bewusstsein einer erwachenden Sympathie, die dem kalten Wort einer neuen Bekanntschaft Wärme verleiht. Die meisten Damen hatten sich allmählich im Salon niedergelassen. Leise von dem Reiz der Intimität getragen, glitten die Gespräche durch den Raum, von Zeit zu Zeit durch den Klang einer jungen Stimme oder ein helles Auflachen unterbrochen. Am Kamin stand Ottilie van Hermeeren. Sie hatte den Ton der Blondinen, aber ihr Haar war schwarz und die dunklen Wimpern, die die hellblauen Augen umschatteten, gaben ihr etwas Seltsames, etwas Sphinxartiges, das noch bedrückender wirkte als ihre Schönheit. Man erzählte sich, dass sie sich färbe und dass man sie als Kind, ehe sie nach Paris in Pension gegangen war, mit rotem Haar gekannt. Corrie stand neben ihr und ihr Reiz verblasste im Vergleich zu Ottiliens exotischer Schönheit. »Corrie, du unartiges Mädchen«, sagte sie lächelnd, »warum kommst du eigentlich nie mehr gemütlich zu mir? Du kommst immer nur zu meinem Jour und dann haben wir gar nichts voneinander. Nachmittags von 2 bis 4 bin ich immer zu Hause, denn der Arzt hat mir verordnet, dass ich jeden Mittag ruhen soll und so liege ich dann artig ein paar Stunden auf der Chaiselongue. Komm doch um die Zeit mal zu mir und bringe deine Cousine mit. Sie ist mir sehr sympathisch, trotzdem sie mir vorhin, als die Herren noch drin waren, in Van Brenens Gegenwart so die Wahrheit gesagt hat, dass ich es einer anderen so leicht nicht verzeihen würde.« »Wirklich? Was hat sie denn gesagt?« fragte Corrie ein wenig neugierig und beinahe schadenfroh. Corrie und Ottilie waren gleichaltrig, sogenannte intime Freundinnen, aber im Grunde konnten sie sich nicht ausstehen. Corrie war neidisch auf Ottilies viel größere Intelligenz, auf ihr Talent, ihre Schönheit und auf ihre Stellung als verheiratete Frau, und Ottilie blickte fast mitleidig auf das unbedeutende Kind herab. Nun, es waren ein paar Stiche, die so gut verpackt waren, dass ich nicht einmal etwas darauf erwidern konnte und die ich doch fühlen musste. Denn deine Cousine ist sehr gescheit, und wenn ich dir das jetzt alles nacherzählen wollte, würdest du die Pointe vielleicht noch nicht einmal verstehen. Oh, wenn du mich für so dumm hältst, werde ich Hilda sagen, dass sie nur allein zu dir gehen soll, dann brauchst du mich ja nicht, meinte Corrie verletzt. Aber Ottilie lachte ihr seltsames Rätsellachen. »Nein, nein, du musst auf alle Fälle auch mitkommen, also an einem der nächsten Tage, nicht wahr?« Dann wandte sie sich um und ließ Corrie allein. Die Herren waren zum Tee wieder hereingekommen, und sobald Herren im Salon waren, sprach Ottilie niemals mit Damen. Das war also die zweite Folge von 4, Frauen, die den Ruf vernommen, und sie ahnen schon, da passiert gesellschaftlich eine ganze Menge, und man könnte fast den Überblick verlieren. Und deswegen haben wir auf den ersten Seiten des Buches von den wichtigsten 32 handelnden Personen Kurzcharaktere niedergeschrieben, sodass sie wissen, ach, das ist der und der, das ist die und die, ach ja, mit dem passiert das. Das heißt, wir deuten ein bisschen den Inhalt an, aber man kann sich immer wieder orientieren, wer ist das? Natürlich, es gibt letztlich weniger als 8 Hauptpersonen. Das ist also schon übersichtlich. Es sind überwiegend Frauen halt. Es gibt auch die ein oder andere Liebschaft. Wir wollen den Schluss natürlich nicht verraten, aber dieser Überblick über die 32 Personen, der ist immer sehr, sehr schön, denn das Buch hat immerhin 384 Seiten. Es ist wirklich sehr dick, 25 Euro. Und ich werde jetzt noch mal kurz Ihnen nennen, in welchen Podcast-Folgen die Lektorin und Autorin des Vorwortes zu hören ist. Maren Schönfeld ist in der Folge 286 dieses Podcast zu hören mit Vor- und Nachwort. Und in der Folge 287 und 288 erzählt sie uns etwas zu dem Hintergrund dieses Romans und zu ihrer Arbeit an diesem Text. Also sehr hörenswert. Cécile de Jong, Frauen, die den Ruf vernommen, Holländerin, 1897. Ein Roman der Gesellschaft in Den Haag. Sehr dramatisch, denn es geht darum, dass die Hauptperson Hilda, sie erkennt, wie sinnlos das Leben eigentlich sein kann, wenn man nicht eine wichtige Aufgabe hat, wenn man nicht arbeitet, und dass dabei diese vielen gesellschaftlichen Dinge hinten runterfallen. Das wird ihr natürlich im Laufe des Buches klar. Die mag sie ja auch nicht, das wurde jetzt schon heute sehr deutlich, und von denen möchte sie Abschied nehmen. Das war jetzt also das Kapitel 3. Nächste Woche geht es weiter. Wir springen dann ungefähr in die Mitte des Buches. Das wird die Folge 316 sein im Bereich Wie Verlage Bücher machen, Teil 254. Freuen Sie sich also auf die nächste Folge. Das wird die Folge 3 von 4 sein. Kommen Sie gut durch diese Woche. Empfehlen Sie den Podcast gerne weiter. Aus Hamburg grüßt Sie ganz herzlich Ralf Plenz, Ihr Büchermacher.